Bewusstseins- und der Formpsychismus. Ich freue mich natürlich, dass so reges Interesse an einem, sage ich mal so, abseitig vom Mainstream liegenden Thema besteht. Ja, und heute wird das sozusagen eine Vorbesprechung werden, sprich wir sprechen einige Modalitäten der Lehrveranstaltung durch und ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick sozusagen über die Themen der Lehrveranstaltung, die einzelnen Teile, die wir behandeln werden und einen kurzen Überblick über die Texte. Und falls Sie Fragen dazu haben, können Sie die heute stellen. Ich werde Ihnen auch eine Anwesenheitsliste austeilen. Da würde ich Sie bitten, das ist immer dasselbe, sich einfach sozusagen per Unterschrift da einzutragen und zu bestätigen, dass Sie sozusagen da waren. Das geht jede Stunde dann durch.
Darf man bei Ihnen aufnehmen?
Ja. Also wenn Sie mich fragen, sozusagen, ob Sie aufnehmen dürfen, ja, dann frage ich Sie jetzt gleich. Ja. Und zwar möchte ich Ihnen diese Lehrveranstaltung ein bisschen dokumentieren. Meine amerikanischen Kollegen und meine englischen Kollegen, die machen das auch recht gerne. Und nachdem das sozusagen meines Wissens die erste Lehrveranstaltung zu diesem Thema hier überhaupt in Wien ist und sich sozusagen in der Diskussion um das Thema Bewusstsein, naturalistische Grundlagen des Bewusstseins etc. Sich in letzter Zeit sozusagen viel zum Thema Pharmpsychismus und Naturalisierungsdebatte getan hat, würde ich gerne diese Lehrveranstaltung ein bisschen dokumentieren, sprich ich würde einfach zwei oder drei Fotos, je nachdem pro Sitzung machen und beziehungsweise von den Referenten und Referentinnen. Und meine prinzipielle Frage, stört Sie das? Wen würde es stören? Wenn ich würde das dann auf meine Homepage stellen. Wenn jemand nicht auf meiner Homepage sein will, dann würde ich ihn bitten, entweder zur Zeit, für die Zeit des Fotos ein bisschen einfach beiseite zu treten und wem es wurscht ist, dann wäre es einfach drauf. Ist okay? Okay, super. Also Sie dürfen auch nämlich da Fotos machen. Gut, also die Anwesenheitsliste haben Sie. Kurze Anmerkungen zur Teilnahme. Und zwar, es haben sich mehr Leute als erwartet für diese Lehrveranstaltung angemeldet. Sie war auf 45 beschränkt, es haben sich 51 angemeldet. Ist jemand da, der auf der Warteliste steht? Sie? Ah, doch, alle. Ja. Es gibt eine Reihung von der Warteliste her und es ist so, sozusagen Reihen aus arbeitstechnischen und sozusagen Gründen der Seriosität möchte ich trotzdem sozusagen nicht mehr als 45 Leute nehmen, weil es dann einfach, Sie müssen eine Seminararbeit schreiben, 15 Seiten der 45 Leuten bräuchte für ca. 3 Monate, um das alles irgendwie durchzuackern. Und da möchte ich eigentlich sozusagen nicht mehr Leute nehmen. Aber es ist erfahrungsgemäß immer so, dass Leute wegfallen, wegbrechen, einfach weil der Titel reißerisch klingt und das Thema dann doch, wenn man es liest und die Lektüre dann irgendwie eher trocken und vielleicht ein bisschen technisch ist. Und insofern sozusagen dann vielleicht die Erwartungen von den Teilnehmerinnen enttäuscht wurden und die dann wegbrechen und dann können sie natürlich aufrufen. Und deswegen mein Vorschlag zu Güte, machen wir es so. Kommen Sie einfach die ersten 3 Veranstaltungen, da lässt sich sofort erkennen anhand der Anwesenheitslisten, wer da nicht gekommen ist, der sich trotzdem angemeldet hat und dann rücken Sie einfach auf. Und wenn so ist, dass Sie der 46. wären, dann ist es auch wurscht. Also dann geht das auch noch, okay? Aber ich möchte einfach nicht sozusagen mal vorher sagen, sind eh alle dabei, wenn es dann irgendwie vielleicht doch zu viel ist. Ist das okay für Sie? Ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Okay, dann kriegen Sie von mir wie üblich eine Semesterübersicht. Sprich, ich habe Ihnen das schon mal vorprobiert. Da finden Sie die einzelnen Termine und was zu den einzelnen Terminen für Texte gelesen werden, beziehungsweise was für Themen behandelt werden. Auf der Rückseite finden Sie dann die 3 Kriterien zum Erwerb eines Zeugnisses und die Textgrundlagen zur Lehrveranstaltung sowie empfohlene Zusatzlektüre. Das ist im Grunde genommen eh auch schon alles im Vorlesungsverzeichnis gestanden, aber ich habe es Ihnen da jetzt nochmal drauf geschrieben. Okay. Dann würde ich vorschlagen, besprechen wir gleich einmal die Zeugnismodalitäten. Ich glaube, das würde Sie wahrscheinlich eh auch interessieren. Ich warte mal, bis Sie alle einen Zettel haben und dann sprechen wir es durch. Vielleicht gleich, bevor Sie etwas zu den Zeugnismodalitäten hören, die Texte zur Lehrveranstaltung, das habe ich diesmal so gemacht, weil sich das bei meinen Kollegen und Kolleginnen irgendwie bewährt hat. Ich habe einmal ein Video zu einer Lehrveranstaltung gemacht, den hat sich dann jeder kaufen müssen, auch blöd, weil es einen da nicht interessiert. Ich habe auch mal mit einem Handapparat gearbeitet, auch blöd, weil da nehmen sich in der Regel die Leute immer die Texte mit und ca. 45% der Leute haben keine Texte, weil sie bei irgendwem zu Hause liegen. Deswegen habe ich es mal so gemacht, dass ich das mit so einem elektronischen Lehrveranstaltungsverwaltungssystem gemacht habe. Das heißt Pronta, das ist über einen E-Learning-G zugänglich. Alle die angemeldet sind, Sie kennen es wahrscheinlich eh, tragen sich ein mit ihren Anmeldungsdaten zur Lehrveranstaltung und ich zeige Ihnen dann auch noch, wie das ausschaut. Da finden Sie erstens alle Informationen zur Lehrveranstaltung nochmals, dann können Sie sich dieses Übersichtsblatt auch von dort, falls Sie es verloren haben, wieder runterladen und Sie finden natürlich alle Texte als PDF zum Runterladen dort. Also sprich, Sie bekommen von mir gar nichts, es gibt keinen Reader, es gibt keinen Handapparat, Sie müssen sich darum nicht kümmern, Sie brauchen nämlich nur einen Computer und einen Internetzugang, um sich die Texte runterzuladen. Sie finden außerdem zusätzlich zu den Texten der Lehrveranstaltung, also die Texte, die gelesen werden, finden Sie auch noch, ich habe Ihnen ein paar PDFs noch dazugestellt, die ich als empfohlene Zusatzlektüre angegeben habe. Das sind ein paar programmatische Aufsätze zu dem Thema. Können Sie sich auch anschauen, wäre nicht schlecht. Wie gesagt, ist auch sozusagen online zugänglich. Außerdem über diese E-Learning-Plattform, so machen Sie all Ihre Arbeiten, Ihre Abschlussarbeiten dann einfach auf diesem E-Learning-Gate einfach hochladen auf die Seite und es wird auch ein, es gibt auch einen eigenen Ordner für Handouts, das heißt diejenigen Teilnehmerinnen, die sich dafür entscheiden, ein Referat zu halten, ich komme dann noch dazu bei den Zeugnismodalitäten, die laden am Tag vor ihrem Referat einfach das mit mir durchgesprochene Thesenpapier dort in den Ordner Handouts hoch und jeder, der am nächsten Tag in die Lehrveranstaltung kommt, hat sich das einfach schon vorher mal runtergeladen und schon durchgeschaut. Sprich, Sie bekommen von mir keine kopierten Zettel mehr, die ausgeteilt werden müssen, wo es dann wieder zu wenige gibt oder wo dann zu viel da sind, sondern jeder, der es haben will und der es braucht, und Sie brauchen es in der Regel alle, der wählt sich dann einfach das Handout sozusagen über diese E-Learning-Plattform runter. Ich glaube fast, Sie sind sozusagen mit solchen Sachen mehr vertraut als ich. Ich mache das zum ersten Mal mit so einer E-Learning-unterstützten Sache und ja, deswegen, falls Sie Fragen haben, können Sie an mich richten und ich werde es dann einfach weitergeben an meinen Kollegen, der sich im Beste damit auskennt. Okay. Gut, jetzt wo Sie alle einen Zettel haben, gehen wir kurz hinten die drei Punkte zum Zeugniserwerb durch. Also immer das Gleiche, eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, bla bla bla. Sie sollen regelmäßig teilnehmen, das ist wichtig, weil sonst verlieren Sie den Faden. Ich habe die Texte so ausgewählt, dass sie aufbauen. Die Lehrveranstaltung ist mehr oder weniger als eine Einführung in diesen Themenbereich konzipiert. Das heißt, es ist zwar ein Seminar, wo die Voraussetzung ist, dass Sie sich ein bisschen mit dieser Bewusstseinsdebatte auskennen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn Sie sozusagen nur vage Kenntnisse davon haben, ich werde nächste Stunde eine Einführung dazu geben, die Grundbegriffe vorstellen, einen kurzen Einblick sozusagen in den aktuellen Stand der Debatte geben und genau auf diesen aktuellen Stand, den ich Ihnen da gebe, wird uns sozusagen auch die Lektüre aufbauen. Ich habe die Texte auch dementsprechend ausgewählt, also sprich, beginnend mit dem Text von Peter Bieri über einen weiteren Text von David Chalmers etc., werden Sie sozusagen langsam an diese Thematik hingeführt und genau, ganz zum Schluss werden wir uns dann wirklich mit den harten Argumenten für und gegen so etwas wie den Pan-Psychismus, was im Grunde genommen ein bisschen ja esoterisch und vielleicht ein bisschen verrückt ist, auseinandersetzen. Und Sie werden sehen, dass so verrückt diese Idee gar nicht ist. Und das auch der Grund dafür ist, dass sehr viele Forschungsprojekte und Kooperationen international sozusagen zu diesem Thema laufen. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, falls Sie das interessiert, ich frage schon mal jetzt, ich werde Sie nochmal darauf hinweisen. Am 14. 15. Mai wird es hier am Institut für Philosophie, genau hier in diesem Hörsaal, einen internationalen Workshop mit teilweise Leuten, von denen wir Texten lesen, geben zum Thema Panpsychism and the Hard Problem of Consciousness. Den Workshop habe ich organisiert. Die Leute, die kommen, sind fast alle Forschungsfahrten. Ich arbeite an einem Forschungsprojekt über Panpsychismus und das Rätsel des Bewusstseins. Darum auch die Lehrveranstaltung. Und genau, falls Sie da Interesse haben, auch die Leute sozusagen mal live zu hören und diskutieren zu hören, die sich etwas dazu überlegt haben und von denen wir jetzt Texte lesen werden, sind Sie herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen. Wie gesagt, der findet am 14. und 15. Mai, am Freitag und Samstag statt und es wird sicher sehr interessant werden. Gut. Also, regelmäßige Teilnahme. Zurückkommend auf den Zeugniserwerb. Eben deswegen, die Texte bauen auf. Wenn sie zu oft fehlen, werden sie einfach den Anschluss verlieren, ihre Seminarsarbeit wird dementsprechend ausfallen und das ist irgendwie in ihrem Sinne, dass sie sozusagen da die Kontinuität wahren und einfach sozusagen auch in der Lektüre irgendwie immer anwesend sind und in der Diskussion anwesend sind, weil dann wird es ihnen einfach leichter fallen, die folgenden Texte zu lesen und auch ihre Seminarsarbeit zu verfassen. Der zweite Punkt ist eben das Verfassen einer schriftlichen Abschlussarbeit, 10 bis 15 Seiten, in der Regel spielt sich so um die 13 Seiten ab, aber das ist eben, wie gesagt, individuell, wenn Sie auf 10 Seiten alles gesagt haben. Sie können aber auch 17 schreiben, wenn Sie mehr brauchen. Aber so in etwa in dem Rahmen soll es sich abspielen. Und als Vorbedingung für die Abgabe der Seminararbeit möchte ich ein bis zweiseitiges Exposé dessen haben, also über das Thema haben, über das Sie schreiben wollen. Da möchte ich das einfach kurz auf einer bis zwei Seiten darstellen, wie Sie Ihre Arbeit aufbauen werden und auf was Sie sich sozusagen, auf welches Argument oder auf welchen Themenbereich der Lehrveranstaltung Sie sich speziell konzentrieren werden. Und ich glaube, Sie wissen alle, wie ein Exposé ausschauen soll. Ich muss Ihnen das jetzt da nicht erklären. Und auf was für Texte Sie sich vor allem beziehen werden. Sie können das natürlich dann in der Seminararbeit auch ein bisschen ausbauen. Sie können Texte hinzuziehen. Aber ich möchte mal sozusagen grundsätzlich einen Einblick haben in das, was da irgendwie kommen wird von den Seminararbeiten. Also sprich die Abgabe eines ein- bis zweiseitigen Exposés der Arbeit am 27.05., also sprich ein Monat vor Ende der Lehrveranstaltung, ist Bedingung dafür, dass Sie mir dann die Seminararbeit abgeben können. Ausnahme gibt es natürlich, und zwar für diejenigen Teilnehmerinnen, die sich entscheiden, ein Referat zu halten, von denen euch kein so ein Exposé haben, weil da weiß ich ganz genau, dass sich die schon mit einem Themenbereich, mit einem Text intensiv auseinandergesetzt haben, sich mit den Argumenten schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass das aufbaut, das Ganze. Genau, weiß ich, da wird was Gescheites kommen. Ich kenne das aus meinen vorigen Lehrveranstaltungen. Diejenigen, die ein Referat gehalten haben, haben meistens auch sehr gute Arbeiten geschrieben einfach, weil sie sich zwangsläufig schon mit einem der Texte intensiv auseinandergesetzt haben. Also sprich, diejenigen, die sich dafür entscheiden, ein Referat zu halten, brauchen mir das Exposé nicht abgeben, sondern geben mir dann einfach ihre Seminararbeit ab zu dem Thema, das sie sich ausgesucht haben.
Gut.
Wir sind gut in der Zeit, es geht schneller als gedacht. Gut, die Referatseinteilung habe ich mir gedacht, werden wir nächste Stunde machen. Wenn wir nächste Stunde machen, sprich, Sie haben Zeit, sich zu überlegen, ob und welches Referat Sie machen wollen. Und mir das, können wir auch ein E-Mail schreiben, wenn Sie schon früher entschieden haben, wenn Sie es jetzt schon wissen, dass Sie irgendwie ein Referat übernehmen wollen und zu welchem Text, dann können Sie mir das auch heute schon nach der Stunde sagen. Ansonsten wäre es nett, wenn Sie es mir nächste Stunde mitteilen würden. Genau. Nächste Stunde wird es dann so sein, Sie sehen schon auf dem Übersichtsblatt, dass ich eine Einführung in den Themenbereich geben werde. Und Sie sowieso einmal einen Überblick über die Problematik und sozusagen die Diskussion erhalten. Und der erste Text wird dann der von Peter Bjerre sein. Das ist der einfachste Text, den wir lesen werden, der sehr, sehr gut verständlich und allgemein zugänglich. Und ja, wir werden einige englische Texte lesen, die ein bisschen von der Argumentation her komplexer sind. Ja, Sie werden das dann lesen. Sie können sich im Übrigen ja alle Texte sowieso schon jetzt mal durchschauen. Und die, die Sie interessieren, oder der, der Sie interessiert, ja, können Sie sich überlegen, ob Sie ein Referat halten wollen. Okay. Haben Sie dazu Fragen? Ist das klar mit den Zeugnismodalitäten? Ich glaube auch, das ist eh eigentlich immer dasselbe. Okay. Ja. Gut. Ja?
Also wenn Sie ein Buchreferat sind, dann stimmt nicht oder ein halbstündiges Referat?
Gute Frage. Und zwar soll das Referat so ausschauen, dass Sie, also die Texte in 10 Minuten, wenn Sie den Text sozusagen nicht referieren können, insofern, als ich mir vorstelle, dass Sie den Text sozusagen in frei, also sozusagen in eigenen Worten präsentieren, nicht einfach nur vorlesen, was in dem Text steht. Mir geht vor allem darum, dass Sie die wesentlichen Argumente rausreferieren und die dann den Leuten präsentieren, weil jeder kann den Text selber lesen. Und es geht im Wesentlichen darum, dass Sie die Argumente, die in dem Text zu finden sind, so aufbereitet, dass Sie für die Zuhörerinnen in irgendeiner Form verständlicher sind, als wenn Sie selber im Text irgendwie präsentiert bekommen, lesen sozusagen. Und deswegen stelle ich mir das so vor, Sie schauen sich den Text durch, erstellen ein Thesenblatt, wo Sie die wesentlichen Argumente, die Struktur des Textes etc. so darstellen, gegebenenfalls mit Zitaten, und das Ganze soll auf 1 bis 2 Seiten, soll sich das so ausgehen, und dieses Thesenblatt schicken Sie mir spätestens dienstags vor dem Referatstermin, ich werde das noch einmal sagen dann, ja. Spätestens dienstags vor dem Referatstermin. Ich schaue mir das kurz durch, sollte meiner Ansicht nach irgendetwas fehlen, gebe ich Ihnen ein kurzes Feedback, also das Feedback bekommen Sie in jedem Fall. Also schicken wir das und ich sage dann entweder in Ordnung oder da fehlt mir noch ein bisschen was oder könnten Sie noch das und das hinzufügen, das machen Sie dann. Und wenn Sie von mir das okay bekommen haben, laden Sie es einfach am Mittwoch, am Vormittag oder zum Mittag auf die E-Learning-Plattform hoch und da können sich das die Leute runterladen. Und sozusagen das Thesenblatt gilt sozusagen als Grundlage für die Diskussion in der Lehrveranstaltung, dann im Anschluss an den Text und natürlich auch als Hilfestellung für die eigene Seminararbeit. Wenn man nicht alle, nein, Sie sollten alle Texte lesen, aber ich weiß ganz genau, dass Sie nicht alle die Texte so vorbereiten, dass Sie es wirklich so parat haben, wie einer, der einen Text referiert oder den Text parat haben, über den Sie dann schreiben. Aber dass Sie zumindest sozusagen ein paar Anhaltspunkte haben, worum es in den einzelnen Texten geht und Sie schnell wieder in Erinnerung rufen können, wo konkrete Argumente liegen. Ansonsten, ich werde Ihnen noch einen Hinweis geben, und zwar eine Kollegin von mir, Frau Weiberg, die hat ein paar so Grundrichtlinien, die auch online zugänglich sind, ein Referat auszuschauen hat, wie ein Interview auszuschauen hat, wie eine Seminararbeit, die Basics für eine Seminararbeit auszusehen hat. Das ist, glaube ich, uns online zugänglich. Ich habe es in den letzten Jahren sozusagen oftmals irgendwie erklärt, wie das ausschauen soll. Dadurch, dass das eine einführungswissenschaftliche Arbeit ist, in einem Seminar, sollte sie sich sozusagen selber ein bisschen informieren, wie man ein Thesenpapier aufbaut, oder sie sollte zumindest schon in irgendeiner Form wissen. Aber auf dem Thesenpapier sollen die wesentlichen Argumente, die Struktur des Textes draufstehen, es soll draufstehen, welcher Text es, um welche Texte es sich handelt und um welche Lehrveranstaltungen es sich handelt. Rezit. Und ich gebe Ihnen dann sozusagen eh noch ein Feedback, was Sie irgendwie vielleicht verbessern könnten oder so.
Wann ist der Abgabetermin von der Seminare?
Da müsste ich mich jetzt erst erkundigen. Also ich glaube, Sie haben dann quasi nach der letzten Stunde 3 Monate Zeit. Okay. Glaube ich so in etwa. Ich werde mich nochmal erkundigen, weil mein. Es hat sich jetzt, okay. Ja, es hat sich jetzt viel irgendwie geändert mit diesen Fristen und so weiter und ich bin da nicht ganz am Laufenden, aber ich glaube, in etwa 3 Monate sollten Sie Zeit haben, um einen Seminarplan aufzugeben. Okay. Ich komme auf das Referatsthema nochmal dann kurz zurück, wenn ich Ihnen den Text ein bisschen vorgestellt habe. Sonst noch Fragen? Okay. Gut, die Lehrveranstaltung gliedert sich im Wesentlichen in 3 Teile, die aufeinander aufbauen. Das sind eigentlich 3 Themenbereiche. Der erste beschäftigt sich sozusagen mit der Frage, was ist das Rätsel des Bewusstseins? Der zweite beschäftigt sich mit der Frage, was soll der Panpsychismus sein? Und der dritte Teil beschäftigt sich mit der Frage, was für Argumente sprechen für bzw. gegen den Panpsychismus? Ist es eine total absurde Annahme oder hat diese Annahme Relevanz für andere Theorien in der Naturwissenschaft oder sozusagen in der Frage nach den materiellen Grundlagen des menschlichen Bewusstseins? Also, der erste Teil, das Rätsel des Bewusstseins. Ich habe Ihnen hier 4 relevante Fragen sozusagen jeweils für jeden Themenbereich aufgelistet, einfach damit Sie sozusagen mal einen ersten Anhaltspunkt haben, jetzt den ersten Text lesen oder auch mal einen ersten Überblick haben, was genau die Fragestellungen der einzelnen Texte und der einzelnen Themenblöcke sind, sozusagen, die wir durchbesprechen werden. Die erste Frage ist, was ist genau das Rätsel des Bewusstseins, beziehungsweise warum sprechen wir überhaupt von einem Rätsel? Also, was ist sozusagen rätselhaft an der Frage, was ist Bewusstsein? Wenn wir das Ganze vorwegnehmen, ja?
Werden die Folien online gestellt?
Das habe ich mir gedacht, dass ich fragen, dazu muss ich Sie nochmal ordentlich irgendwie Korrektur lesen, so dass da keine Rechtschreibfehler drin sind, weil ich habe sie jetzt nochmal recht schnell getippt. Und ich werde mir das überlegen, prinzipiell könnte ich das PDF hochladen, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich überlege mir das, sollte eigentlich möglich sein, denke ich mal. Okay, also was ist genau das Rätsel des Bewusstseins, beziehungsweise warum sprechen wir überhaupt von Rätsel? Vorwegnehmend kann man schon mal sagen, das Rätsel kann darin bestehen, dass Bewusstsein nicht in derselben Art und Weise zugänglich ist, wie uns zum Beispiel subjektiv Gegenstände, Objekte zugänglich sind. Wenn wir von meinem Bewusstsein sprechen, dann weiß ich ganz genau, was damit gemeint ist, aber Sie wissen es unter Umständen nicht. Sie wissen sozusagen nicht, dass es was in meinem Bewusstsein vorgeht, beziehungsweise von welchen sozusagen Charakteristika oder Qualitäten mein Bewusstsein getragen ist. Ich würde jetzt einmal die subjektive Dimension des Bewusstseins nennen. Das hat viel mit Privatheit zu tun, einerseits, andererseits auch mit einem bestimmten Gefühl, von dem sozusagen unser Tun und Handeln jeweils getragen wird. Ich werde dazu nächste Woche noch irgendwie mehr sagen. Im Wesentlichen geht es darum, der Thomas Nagel hat es in eine berühmte Formel verpackt, nämlich das What it's like to be in a specific situation oder sowas, sprich wie es ist für jemanden in einer bestimmten Situation zu sein, eine bestimmte Handlung auszuführen, Kaffee zu trinken, eine bestimmte Qualität sozusagen des Bewusstseinslebens. Und das scheint sozusagen das Rätsel zu sein, warum unser Tun und Handeln, warum sozusagen Bewusstsein überhaupt diese Qualität hat. Eine weitere Frage, die nämlich genau an dieses Rätsel anschließt, ist es, warum ist es so schwierig, das Phänomen Bewusstsein angemessen überhaupt zu verstehen? Die Schwierigkeit liegt im Wesentlichen darin, dass wir bestimmte Voraussetzungen machen, wenn wir vom Bewusstsein sprechen. Die Schwierigkeit, das Phänomen Bewusstsein angemessen zu verstehen, liegt im Wesentlichen in der sogenannten Körper-Geist-Problematik. Sprich, wir haben einen materiellen Körper und der produziert in irgendeiner Form Bewusstsein. Und wenn wir vom Bewusstsein sprechen und wir sprechen sozusagen das Rätsel des Bewusstseins an, sprich dieses phänomenale Erleben, diese Erlebensqualität, die Bewusstsein im Wesentlichen beschreibt, dann haben wir Schwierigkeiten sozusagen dieses Bewusstsein auf diese materiellen Grundlagen, unseren Körper sozusagen zurückzuführen. Das spielt im Wesentlichen sozusagen in den Bereich rein, dass wir Voraussetzungen machen, was wir unter Körper verstehen und was wir unter materieller Körper verstehen. Und die Frage lautet somit, wie ist es möglich, dass unser Körper Bewusstsein hervorbringt? David Chalmers in seinem Text wird dann der Frage nachgehen auch, warum könnte uns selbst das modernste Messinstrument nichts über das Wesen des Bewusstseins sagen? Er wird genau versuchen, sozusagen diese Schwierigkeit des Körper-Geist-Problems oder des schwierigen Problems des Bewusstseins sozusagen näher zu umreißen und uns sozusagen in diese Problematik hineinführen, warum Naturwissenschaft oder Neurophysiologie, warum können wir nicht einfach das Gehirn aufmachen und schauen, wie schaut das aus, was für Prozesse sind notwendig, dass Bewusstsein hervorgebracht wird, das können wir messen und dann können wir sozusagen die Qualität des Bewusstseins feststellen. Warum das nicht möglich ist, werden wir im Text von David Chalmers lesen. Und er wird weiters die Frage stellen, wie könnte eine wissenschaftliche Theorie des Bewusstseins aussehen? Und er wird einen Vorschlag machen, die sehr stark in die Richtung eines Panpsychismus zielt. Panpsychismus, Pan, das heißt überall, Psyche, Bewusstsein, das klingt ziemlich absurd. Sprich die Frage, hat dieses Pult Bewusstsein, hat der Sessel Bewusstsein? Hat eine Maus Bewusstsein, hat ein Hund Bewusstsein, haben Sie Bewusstsein? Sie sehen, wenn man die Fragen sozusagen der Reihe nach durchgeht, dann würde man am Anfang sagen, absurd. Tische, Bewusstsein, das Pult, Bewusstsein, fraglich. Eine Blume, eine Pflanze, ein Baum, Bewusstsein, naja, kein zentrales Nervensystem vorhanden, deswegen nicht. Eine Maus, zentrales Nervensystem vorhanden, eine Schnecke, schon schwieriger. Also Sie sehen sozusagen, die Frage ist, wo zieht man eine Grenze und wie lässt sich bestimmen, wo die Grenze sozusagen des Bewusstseins anfängt und wo aufhört, beziehungsweise was bedeutet überhaupt Grenze, wenn wir vom Bewusstsein reden? Gibt es qualitative Unterschiede? Gibt es Abstufungen in der Qualität unseres Erlebens? Hat ein Hund zum Beispiel andere Schmerzen, wenn wir ihm einen Fuß abschneiden, als wir, wenn wir uns einen Fuß abschneiden? Sollten wir sowas tun? Sicher schmerzhaft. Ich glaube für den Hund auch. Die Frage ist, besteht ein qualitativer Unterschied? Wie können wir sozusagen überhaupt Grenzen festlegen? Und wie lassen sich sozusagen Abstufungen und qualitative Schichtungen überhaupt vornehmen? Gibt es Messinstrumente, die uns sowas sagen können? Das alles hängt sozusagen mit dem schwierigen Problem zusammen und führt uns eben zu der Frage, wenn wir annehmen, dass Bewusstsein ein universelles sozusagen Faktum unserer Welt, unseres Universums, unserer Realität, wie Sie es auch immer nennen mögen, wenn das ein tatsächlich universelles Faktum ist, dann stellt sich die Frage, wie sich Grenzen bestimmen lassen. Und der Panpsychismus macht den Vorschlag, dadurch, dass das alles sozusagen, was wir in unserer Welt finden, was wir vor allem in unserer organischen Welt finden, auf Kohlenstoffverbindungen aufbaut, macht sozusagen den Vorschlag, warum nicht alles, was auf Kohlenstoffverbindungen aufbaut, Bewusstsein haben sollen, zumindest in letzter Konsequenz. Und er macht Vorschläge, wie man sozusagen dann auf unterschiedliche Abstufungen des Bewusstseinslebens irgendwie verstehen könnte.
die denn? Ist das ein Trick und muss man schreiben müssen? Oder?
Nein, ich glaube, es wird dann prinzipiell auch die Frage sein, also der Panpsychismus würde wahrscheinlich sagen, okay, es gibt eine Richtung, die würde sagen, nur Kohlenstoffverbindungen können Bewusstsein hervorbringen, andere würden sagen, warum nur Kohlenstoffverbindungen? Es könnte ja genauso sein, warum gehen wir nicht eine fundamentalere Ebene tiefer und gehen sozusagen auf die letzten Teilchen unseres Universums, also nicht Atome oder Moleküle, sondern viel kleiner, also sagen wir mal Elektronen oder vielleicht wie sagt man, Quarks oder Strings oder etwas in der, also das sind dann schon nur mehr rein theoretische Entitäten, aber warum geht man nicht so weit und sagt dann, okay, dann können wir sozusagen Silizium-Kombinationen und Arrangements, wie es ein Computer darstellt, warum kann dann nicht der auch der Bewusstsein hervorbringen? Also genau in diese Frage wird es auch gehen, können nicht zum Beispiel andere Systeme, die einen ähnlichen funktionellen Organisationsgrad aufweisen, können die nicht auch so eine Form von Bewusstsein haben? Wie gesagt, ich wollte Ihnen jetzt nur mal ein paar Fragen vorstellen, die problematisch sind. Ich wollte Ihnen jetzt keine Meinung dazu aufs Auge drücken, sondern wie gesagt, das sollten eigentlich Fragen sein, über die wir dann diskutieren werden. Fragen, zu denen die Autoren, die wir lesen werden, eine bestimmte Meinung haben und auch bestimmte Argumente für oder gegen eine Position hervorbringen. Und es gibt dann abzuwägen, ob diese Argumente halten oder nicht halten oder unter welchen Bedingungen sie halten und welchen Bezug sie zum Beispiel zu anderen wissenschaftlichen Theorien haben. Ich empfehle Ihnen dazu den Text, der ist auch zugänglich, seine sozusagen Sekundärliteratur habe ich Ihnen empfohlen, ist ein Kollege von mir, David Screener, von der University of Michigan, der hat einen kurzen Abriss über die Geschichte des Panpsychismus in der westlichen Philosophie sozusagen geschrieben. Im Wesentlichen gibt es Ansätze schon in der Antike, ja, aber hauptsächlich würde ich sagen, würde ich es erst einmal so, zum Beispiel Leibniz, der ein klassischer Vertreter in seiner Monadologie, meine Monaden sind im Wesentlichen letzte kleinste Teilchen, aus denen sozusagen unsere Wirklichkeit besteht und jedes dieser Teilchen ist in sich selber, hat sozusagen eine intrinsische Sphäre oder so etwas wie potenziellen Geist und bestimmte Arrangements von diesen Teilchen, dann von diesen Monaden, bringen bestimmte Lebewesen hervor, die dann wieder übergeordnete Monaden haben und genau. Und
ist der Text online?
Ja genau, der David Scrivener Text ist online, den können Sie runterladen, das ist sozusagen ein bisschen ein Überblick über die Geschichte des Panpsychismus in der westlichen Philosophie und einzelne Texte dazu, also ich meine, Leibniz Monadologie habe ich jetzt nicht online gestellt, aber das können Sie, gibt es als meiner Buch oder als nein, rechnen nicht, aber als meiner Buch, glaube ich. Und das geht dann weiter über die deutschen Idealisten, Schelling zum Beispiel, würde ich sagen, hat durch seinen Panpsychismus vertreten, teilweise Leute aus der William James zum Beispiel, der von einer psychologischen Richtung herkommt, also in seinen Principles of Psychology gibt es sozusagen Ansätze zu einem Panpsychismus, genauso wie Fechner oder Alfred North Whitehead zum Beispiel, eigentlich ein Mathematiker, der in seinem Buch Process and Reality dezidiert einen Panpsychismus einführt und einer der wesentlichsten Vertreter, sozusagen historischen Vertreter des Panpsychismus ist und war. Und wir werden uns aber hauptsächlich mit aktuellen Texten beschäftigen, sprich sozusagen Texte, die unmittelbar oder mittelbar mit der aktuellen Debatte irgendwie verbunden sind und ja. Da gibt es wirklich, es ist ein weites Feld und es gibt wüsteste Theorien dazu, mit denen wir uns jetzt nicht eingehender beschäftigen werden, weil es eben, wie gesagt, als eine Einführung sozusagen in den Themenbereich konzipiert ist. Aber zum Beispiel William Seeger in Consciousness, Information and Panpsychism, der liebäugelt ein bisschen sozusagen mit der Quantentheorie, das ist immer ein guter Kandidat, weil sozusagen das, was die Quantentheorie sagt, ist rätselhaft, das Bewusstsein ist ein Rätsel, am besten wir tun beide Rätsel zusammen und versuchen eine universelle Theorie zu finden und da geht es vor allem auch darum, ob nicht irgendwie ob sozusagen das Auftreten von Bewusstsein nicht auch irgendwie mittels der Quantentheorie oder Quantenzuständen irgendwie erklärt werden kann. Also wir werden uns eh damit noch ein bisschen mehr befassen. Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen.
Gibt es also bei einer antirealistischen Position von Unbeobachtung für menschliche Entitäten wirklich eine Verbindung oder irgendwen, der sich da also eine Verbindung zu diesem Veranstaltungen sieht?
Ja, also ich meine, Quantenzustände oder sozusagen verschränkte Teilchen sind prinzipiell in dem Sinne, naja, die sind schon beobachtbar, also man kann sozusagen Experimente durchführen mit verschränkten Teilchen, wo man sieht, dass die sozusagen den gleichen Informationsstand haben und insofern sind das nicht reine theoretische Entitäten, aber in Wahrheit irgendwie schon, weil man hat diese Teilchen noch nie gesehen und man versteht auch nur ansatzweise, was dieses Phänomen der Verschränkte sozusagen auf sich hat. Man kann zwar Experimente haben, aber in Wahrheit versteht man es nicht. Und das meine ich mit theoretischen Entitäten, also dass man Dinge, die man sozusagen nicht beobachten kann und die man auch sozusagen eigentlich mittels eines Mikroskops nicht beobachten kann, sondern die sich lediglich in verschiedenen experimentellen Situationen irgendwie darstellen lassen oder man da Hinweise auf die findet, dass man das würde ich als theoretisch nicht. Gut, dann eben die Frage, welche Bedeutung kommt eben dem Panpsychismus im wissenschaftlichen Kontext zu? Was ist das Ziel seiner theoretischen Anstrengungen und Argumente? Im Wesentlichen ist das Ziel das, dass er versucht, sozusagen auf einen neuen Naturbegriff zu kommen, der anders als der Naturbegriff der Naturwissenschaft, der im Wesentlichen sozusagen sehr mechanistisch und physikalistisch ist, sozusagen dem einen anderen Naturbegriff entgegenzusetzen, der zumindest Bewusstsein als ein Faktum der Realität anerkennt und versucht eben mit diesem Faktum als nicht reduzierbares umzugehen. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen, was hat der Panpsychismus angesichts des Rätsels des Bewusstseins tatsächlich anzubieten. Und da kommen wir eigentlich dann sozusagen zum nächsten Punkt, nämlich zu der Frage, was für Argumente sprechen für und was für Argumente sprechen eigentlich gegen den Panpsychismus. Die Texte, die sich mit dem Panpsychismus beschäftigen, ist der programmatische Aufsatz von Thomas Nagel, heißt der Panpsychismus, finden Sie alle online. William Seeger, Consciousness, Information and Panpsychism, ist im Wesentlichen auch ein Aufsatz, der ein bisschen weitergeht und mit Überlegungen bezüglich eines neuen Naturbegriffs etc. liebäugelt und schon ein paar Argumente sozusagen auch für gegen den Panpsychismus anspricht. Ein wesentlicher und in der letzten Zeit mittlerweile schon als programmatisch anzusehender Aufsatz ist der von Galen Strawson, heißt Realistic Monism, White Physicalism and Galen's Panpsychism. Geht im Wesentlichen darum, warum physikalische Begriff oder der physikalistische, also Physikalismus als eine Richtung in der Philosophy of Mind, die behauptet, Bewusstsein ist komplett auf eine physische Sprache, physische Entitäten, also physikalische Entitäten eigentlich reduzierbar. Der versucht zu zeigen, dass eben dieser physikalistische Bewusstseinsbegriff absurd ist. Und versucht zu zeigen, dass ihr Bewusstsein eben nicht reduzierbar ist und fragt dann weiter, wie sich dann sozusagen die Positionen von Physikalismus und Nichtreduzierbarkeit von Bewusstsein irgendwie vereinigen lassen und kommt dann dazu, dass es sagt, naja, wenn wir annehmen, dass unser Universum sozusagen einerseits materiell ist, andererseits sozusagen in irgendeiner Form alles aus demselben Stoff besteht, also sprich homogen ist, dann bietet sich ein Monismus an und dieser Monismus muss sozusagen Bewusstsein gleichsam umfassen, wie zum Beispiel physikalische Kausalgesetze, Energieerhaltungssatz, also kausale Geschlossenheit des Universums etc. Und fragt sich eben, wie lässt sich das irgendwie vereinen? Und er sagt eben, ein guter Vorschlag ist der Panpsychismus. Und dieser Aufsatz ist sehr elaboriert, ist auch relativ lang, deswegen wird er in zwei Sitzungen behandelt werden, erster Teil und zweiter Teil. Und ich glaube, dass Sie mittels dieses Aufsatzes einen den besten Einblick sozusagen in die aktuelle Debatte um den Panpsychismus bekommen werden. Dass Galen Strawson nicht irgendwas Absurdes vertreten würde und deswegen eben Panpsychismus in gewisser Weise in dieser Debatte mittlerweile recht ernst genommen wird, darüber können wir dann sozusagen diskutieren, wenn wir den aufsetzen. Wie gesagt, der dritte Teil wird dann der sein, dass wir überlegen, was für Argumente haben wir jetzt schon kennengelernt, welche konkreten Argumente sprechen jetzt aber dafür und welche konkreten Argumente sprechen gegen den Panpsychismus? Ja? Bitte. Welche? Welche Argumente?
Nein, Entschuldigung. Im ersten Teil. Welche wissenschaftliche Rolle kommt mit anderen Panpsychismus?
Naja. Welche Bedeutung kommt im wissenschaftlichen Kontext zu? Was wollen wir genau wissen? Weil die sozusagen beide Fragen in irgendeiner Form miteinander zusammenhängen. Welche Bedeutung kommt im wissenschaftlichen Kontext zu? Da wollte ich eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass wenn wir die Frage stellen, was sind die Grundlagen sozusagen des Bewusstseins, wie ist es möglich, dass wir als bewusste Wesen sozusagen gleichsam einen materiellen Körper haben und unsere Wissenschaft sich sozusagen mit dem Phänomen des Bewusstseins auseinandersetzt und es auch der Hirnforschung gegeben wird und so weiter. Und der Panpsychismus da eine ganz bestimmte Rolle einnimmt, insofern er sagt, ja, wenn wir jetzt die Hirn betrachten oder wenn wir auf den menschlichen Grundlagen des menschlichen Bewusstseins betrachten, die materiellen Grundlagen, dass wir dann sozusagen davon ausgehen, der Panpsychismus wird die Theorie vertreten, dass die letzten Verlangen sozusagen unsere Realität sozusagen allesamt in irgendeiner Form Bewusstsein haben. Bewusstsein in einer anderen Form als wir es haben, sprich, wir sind als Organismen in jeder Form speziell organisiert. Wie lässt sich der Panpsychismus dann in Theorie vereignen, die sagen, wo das Gehirn ist verantwortlich für das Bewusstsein produziert wird, das in jeder Form stimmt, aber wie lässt sich das sozusagen mit dem Panpsychismus kurzschließen, weil unser materieller Körper nicht wirklich auf das Gehirn reduziert wird und weil unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrung ja auch anderen Qualitäten sozusagen zu tun als mit dem Tier. Und deswegen würde ich sagen, sozusagen, welche Bedeutung kommt im wissenschaftlichen Kontext zu, würde ich dann versuchen, irgendwie so an andere Theorien irgendwie anzuschließen und versuchen, Fragen zu stellen, was für eine Rolle könnte der Panpsychismus dann mit einem neuen Naturbegriff eben in Rate einführen. Das Interesse daran steigt, ja, weil es jetzt viele Forschungsprojekte, viele Leute gibt, die in diesem Bereich dazu forschen, also zum Beispiel in München oder in Australien und so weiter. Und ich glaube kaum, dass es aktuell in der Art- und Naturwissenschaft Leute gibt, die tatsächlich diese Theorie vertreten würden, aber
also im Nature findet man auch anthropistische
Es ist witzig, dass Sie das sagen, wenn wir sozusagen einen eher populärwissenschaftlichen, ganz kurzen Wissenschaftlichen Nietzsche gelesen, ja, der aber schon 2006 ist. Aber ich denke mal, prinzipiell ist das keine. Wobei stimmt nicht ganz, es gibt durchaus sozusagen, gerade in der Physik zum Beispiel, gibt es Artikel dazu, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was für eine Relevanz hat zum Beispiel Bewusstsein in Bezug auf Quantenphänomene, weil bei Quantenphänomenen ist es scheint so, dass der Beobachter oder das Messen, je nachdem, eben, das sind zwei verschiedene Sachen, ja, das muss man stark unterscheiden und es ist auch schwierig darüber zu reden, aber dass der Beobachter sozusagen in Bezug auf Quantenphänomene eine bestimmte Rolle einnimmt, eine kausale Rolle. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, Bewusstsein muss ein universelles Faktum unserer Realität sein, weil sonst würde es sozusagen prinzipiell eine kausale Rolle in Bezug auf Quantenphänomene ein, ohne Bewusstsein gibt es sozusagen im der Form keine Quantenphänomene, also wenn ich jetzt vorsichtig was sagen würde. Und die würden dann sagen, Bewusstsein muss fundamental sein, es muss sozusagen auf allen Ebenen geben, weil es spielt eine kausale Rolle in Bezug auf diese Theorie.
In München musst du ja
vorstellen. Der heißt Odehard Grundtug. Grundtug, ja. Und der hat eine Gruppe von Studenten, das ist einer meiner Forschungspartner sozusagen. Die haben auch eine Homepage, heißt Mindstars, glaube ich. Und es gibt Internet, mit denen zusammen organisiere ich auch diesen Workshop. Und ja, das finden sie auf Links. Ich meine, sie finden sie zum Beispiel auf Links, allgemein Tanzen und so weiter über David Chalmers Homepage. Der hat auch Online-Papers, wo sie zu Kampfstationen, auch teilweise über Mindpapers, auch eine Online-Quelle für Aufsätze. Und wenn Sie sozusagen näher in irgendeine Richtung interessieren, dann würde ich sozusagen empfehlen, damals zu suchen, da tun Sie über Panpsychismus und Physik, also zum Beispiel von einem Physiker, der heißt Gao Shan, glaube ich, ein Chinese. Und der hat einen recht interessanten Aufsatz eben zur kausalen Rolle vom Bewusstsein nicht zu verfahren, den er mir geschrieben hat. Ganz sicher, wenn das so. Okay, also wenn wir uns dann dem dritten Teil zuwenden, geht es dann um die Frage, welche Argumente sprechen für, welche Argumente sprechen gegen den Panpsychismus. Es gibt ein paar Argumente, die ganz stark eben in diese Richtung zielen, wenn wir das Körper-Geist-Problem ernst nehmen, wenn Bewusstsein nicht reduzierbar ist, dann gibt es Argumente, die für den Panpsychismus sprechen. Allerdings, selbst wenn wir das ernst nehmen und versuchen sozusagen das dann durchzuspielen, gibt es Argumente, die sozusagen gegen den Panpsychismus sprechen. Ein wesentliches Problem, mit dem wir uns beschäftigen werden, über das mein Kollege Philipp Bock geschrieben hat, ist das sogenannte Combination Problem. Sagt nichts anderes als, dass es sozusagen, wenn wir Bewusstsein so definieren, dass es sozusagen dieses irreduzible Moment hat, dann stellt sich die Frage, wie sozusagen wie eine Vielzahl von kleinen Mikrobewusstseinen in Kombination ein sozusagen höherstufiges Bewusstsein, wie uns das hervorbringen können, das auch diese Qualitäten hat. Und das wäre ein Argument auf alle Fälle gegen den Panpsychismus, weil eine Lösung für dieses Kombinationsproblem gibt es bis dato noch nicht. Und daran arbeiten eigentlich viele Leute, wie sich das lösen ließe, dass viele unterschiedliche kleine subjektive Mikroperspektiven sozusagen zusammen ein qualitativ höherstufiges Bewusstsein, das unsere hervorbringen kann. Genau. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, welche Bedeutung kommt diesen Argumenten in Bezug auf andere Theorien zu, also eben dann Physik, Physikalismus, Materialismus. Das versuche ich dann, oder möchte ich dann irgendwie ein bisschen rückbeziehen auf den Aufsatz von Gail Strawson, der gerade von dieser Gegenüberstellung ausgeht. Und möchte dann weiterum die Frage stellen, welche Folgerungen lassen sich dann sozusagen aus dem Gesamtentwurf dessen, was wir da gelesen haben und mit dem Abwägen der Argumente für und dagegen, was lassen sich daraus ziehen, also nicht für den Panpsychismus, sondern im Wesentlichen auch für einen revidierten, angemesseneren Naturbegriff als den Naturbegriff, der uns mehr oder weniger tagtäglich naturwissenschaftlichen Kontextgebiete. Sagen, die Welt besteht aus den kleinsten kleinen Teilchen, die sind irgendwie zusammengesetzt und das konstituiert unsere materielle Welt, und wenn wir Bewusstsein erklären wollen, dann müssen wir schauen, wie diese kleinen materiellen Teilchen irgendwie Bewusstsein hervorbringen, und die selbst nicht Bewusstsein, wie soll Bewusstsein entstehen, in der Art ein bisschen. Und dann wird sich natürlich die Frage stellen, genau, wie passt es irgendwie zusammen und was für Konsequenzen hat das für einen Naturbegriff. die Texte führen wieder den Panpsychismus, dieses von William Sieger und Sean Allen Hermerson. Panpsychism, das können Sie auch online einfach in Stanford und Wikipedia. Ich habe den Text aber auch als PDF in einem PDF konvertiert und auch auf die E-Learning-Plattform gestellt und genau. Und dann von William Sieger und Philipp Koch ist jeweils ein Pro-Argument, das Intrinsic Nature-Argument von Panpsychism ist eines der stärksten und kräftigsten, vor allem dahingehend, vom, geht eigentlich auf, ursprünglich auf Bertrand Russell zurück, der in seinem Buch Analysis of Matter die Unterscheidung trifft zwischen intrinsischen und extrinsischen Qualitäten von Gegenständen. Und zwar sagt er, wenn wir die Physik anschauen, dann beschäftigt sich die hauptsächlich mit Relationen, Kausalitäten zwischen einzelnen Objekten. Also sie, wenn wir ihre Theorien anschauen, dann beschreibt sie hauptsächlich Relationen. Sie beschreibt sie mit extrinsischen Qualitäten. Alles, was sozusagen an einem Zeichen beschrieben werden kann, ist extrinsisch determiniert. Aufgrund einer bestimmten Relation zu einem anderen Teilchen oder zu einer Gruppe von Teilchen oder Mengen untereinander. Und jetzt sagt er aber, wenn wir alles nur extrinsisch definieren würden, dann würden wir im Wesentlichen niemals zu einer Wirklichkeit kommen, tatsächlich irgendwie das ist. Und insofern sagt er, damit wir überhaupt etwas extrinsisch definieren können, muss dieses extrinsisch definierte schon ganz prinzipielle basic intrinsische Qualitäten aufweisen, weil sonst hätten wir eine reine Struktur, die im Wesentlichen nichts ist. Und der fragt dann, was gibt es für was gibt es für Kandidaten für intrinsische Qualitäten? Er sagt, die einzige intrinsische Qualität, die sozusagen bekannt ist, ist Bewusstsein oder Erleben. Sonst kennen wir keine intrinsischen Qualitäten, alles andere ist extrinsisch definiert. Und William Sieger versucht jetzt diesem Argument sozusagen nachzuspüren und versucht zu fragen, wenn wir annehmen, dass die intrinsische Qualität von sozusagen dessen, was wir extrinsisch definieren, Bewusstsein ist, was für Konsequenzen hat das, und er sagt, das würde zu einem Panpsychismus führen. Und der Philipp Goff, wie Sie schon sehen, beschäftigt sich mit dem von mir eben vorher schon genannten Combination Problem. Das sind zwei Texte, die nicht sehr lang sind und die aber sozusagen die Argumente dahingehend auf den Punkt bringen. So, haben Sie prinzipiell einmal dazu Fragen? Ich denke mal, ja?
Gegen wir detailliert in irgendwelchen physikalischen Experimenten rein oder sprechen wir?
Nein, also ich möchte sozusagen hauptsächlich das Ganze von einer philosophischen Perspektive betrachten, weil ich selber kein Naturwissenschaftler bin und deswegen da wahrscheinlich viel Blödsinn verzapfen würde. Und dadurch, dass das aufgenommen wird, habe ich wahrscheinlich heute schon zu viel Blödsinn gesagt. Ich möchte das eher sozusagen von den Argumenten betrachten, die hier präsentiert werden. Teilweise werden sie an naturwissenschaftliche Theorien irgendwie andocken oder wir werden naturwissenschaftliche Theorien streifen und es wird sich wahrscheinlich nicht umgehen lassen, wahrscheinlich mal über ein paar prinzipielle Annahmen der Physik zu reden und vielleicht auch ein paar Anhaltspunkte messen, was unter Quanten verstanden wird oder verschränkte Teilchen verstanden wird, weil William Sieger da ein bisschen drauf eingeht. Ja, also auf alle Fälle, ja, sowieso. Sie sollten natürlich mit den Texten in irgendeiner Form in Verbindung stehen, aber wenn Sie da in irgendeine spezielle Richtung gehen wollen, dann steht Ihnen das offen. Und genau das, deswegen will ich auch sozusagen ein kurzes Exposé haben, dessen, was Sie machen wollen, damit ich sehe, wohin das in etwa geht, weil wenn Sie irgendwie mit ganz komplexen quantentheoretischen Annahmen auffahren und selber Physiker sind und mir dann sozusagen 3 Seiten Formeln abgeben, die ich nicht lesen kann, dann ist das irgendwie problematisch und dann würde ich mit Ihnen nochmal drüber reden, aber ansonsten lässt sich sozusagen in jede Richtung irgendwie gehen. Noch Fragen? Vorerst. Ich glaube, es werden sich dann eh nächste Woche noch Fragen ergeben, insofern als als ich eine kurze Einführung überhaupt in diese Problematik des schwierigen Problems des Bewusstseins und des Rätsels des Bewusstseins geben möchte und sozusagen als Grundlage dafür, was wir denn in den ersten Texten irgendwie zu hören bekommen, damit Sie ein bisschen besser vorbereitet sind. Ich habe Ihnen empfohlen, eine Zusatzlektüre angegeben. Ich sage nur ein paar Worte dazu. Das Buch von Chalmers ist mehr oder weniger, das war, wie es damals, also sozusagen noch bevor es publiziert wurde, das ist sozusagen seine, die elaboriertere Version seiner Doktorarbeit, die er, glaube ich, 92 abgeschlossen hat, und die seine unpublizierte Arbeit schon allein in, keine Ahnung, 50 verschiedenen programmatischen Aufsätzen dann zitiert wurde, weil er in einer sehr konzisen und sehr, sehr genauen Weise das Problem des Bewusstseins unter die Lupe nimmt und vor allem ganz dezidiert und klar die Argumente auflistet, die gegen eine physikalistische Reduktion des Bewusstseins sprechen. Und er bringt auch teilweise dann im letzten Teil seines Buches ein paar spekulative Vorschläge, wie eine Theorie des Bewusstseins aussehen kann, wenn wir davon ausgehen, dass Bewusstsein nicht auf physikalische Prozesse reduzierbar ist oder auf funktionale Prozesse reduzierbar ist. Und ein Vorschlag, den er da macht, ist Panpsychismus. Und deswegen ist die Lektüre dieses Buches, wenn Sie sich damit irgendwie näher beschäftigen wollen, immer empfehlenswert. Der Aufsatz von Thomas Nagel, What It's Like to Be a Bat, ist ein programmatischer Aufsatz, der mehr oder weniger diese ganze Debatte ein bisschen ins Rollen gebracht hat, mit anderen Aufsätzen, aber das war wohl einer der am meist zitiertesten, den finden Sie auch auf der E-Learning-Plattform. Dann William Seeger, ein bisschen eine ausgefeiltere Version seines Aufsatzes von Journal of Consciousness Studies in seinem Buch Theories of Consciousness. Ich glaube, das gibt es auf der Wissenschaftstheorie, also das ist eh bei uns in der Bibliothek zum Ausleihen, wenn es Sie interessiert. Das ist ein bisschen eine sozusagen ausgearbeitetere Version von diesem Artikel, den wir lesen werden, ausgearbeiteter in der Hinsicht, dass er ganz stark auf diese Quantenphänomene eingeht und sagt eben, stellt er dann vor, das Doppelspaltexperiment geht auf verschränkte Teilchen ein und fragt eben dann, ob das nicht ein Hinweis dafür ist, dass Bewusstsein eine kausale Rolle bei diesen Quantenphänomenen spielt und was sich dann sozusagen aus dieser kausalen Rolle sozusagen für Bewusstsein ableiten lässt, dass es nämlich irgendwie universell sein muss und irgendwie sozusagen sich in irgendeiner Form überall finden lässt. Und genau, deswegen die für die Physik Interessierten diese ein bisschen ausgefeiltere Version. Genau. Dann gibt es einen Sammelband von David Scrivener, Mind the Bytes, das ist jetzt ganz neu. Da sind eine Reihe von Aufsätzen drin, die auch teilweise, also sozusagen das ist thematisch gelistet, sozusagen ein bisschen in die Richtung ethische Konsequenzen des Panpsychismus, dann sozusagen Panpsychismus und die Naturwissenschaften. Auch da werden Aufsätze vorgestellt. Zum Beispiel Stuart Hameroff ist ein amerikanischer Physiker und Philosoph, der ganz viel zum Thema Panpsychismus und Quantentheorie geschrieben hat, der sich auch ganz stark mit Roger Penrose, ein anderer Physiker, der sich ebenfalls mit dem Thema Bewusstsein und Quantentheorie auseinandergesetzt hat, der hat einen Aufsatz geschrieben, also auch für diejenigen, die sich irgendwie mit Physik besser auskennen und da irgendwie ein bisschen mehr Background haben wollen, auch da findet sich eben ein Aufsatz. Aufsätze von Stuart Hameroff finden Sie aber, glaube ich, auch auf David Chalmers Homepage unter den Online-Papers. Wie gesagt, für die sich irgendwie mit Naturwissenschaft näher beschäftigen wollen und sozusagen da ein bisschen mehr Hintergrund haben wollen in Bezug auf Panpsychismus und Naturwissenschaft. Dann eben der Aufsatz von David Scrivener, Panpsychism as an Underlying Theme in Western Philosophy. Das ist so ein bisschen ein Überblick über historische Bezüge, wo sozusagen die Idee des Panpsychismus zum ersten Mal aufgetreten ist, und er zitiert da eine Reihe von Autoren bis in die Gegenwart, und das geht eben von der Antike über die Renaissance, Neuzeit, deutscher Idealismus, beginnend des 20. Jahrhunderts bis jetzt. Finden Sie auch auf der E-Learning-Plattform, den Aufsatz habe ich Ihnen auch draufgestellt, und dann von Gail Strawson, das ist der Aufsatz, da ist der Aufsatz drin, den wir lesen werden, nämlich Realistic Monism. Und das ist ein Sammelband, weil der Aufsatz, den wir von Gail Strawson lesen, der ist ursprünglich im Journal for Consciousness Studies veröffentlicht worden und findet sich aber dann da, weil er sozusagen so viele Reaktionen hervorgerufen hat, dass ein eigener Band vom Journal for Consciousness Studies herausgekommen ist, der sozusagen nur die Stellungnahmen unterschiedlichster Philosophen, Physiker etc. Zu diesem Thema irgendwie sozusagen zusammengefasst hat, und da ist dann ein eigener Band gemacht worden, wo sich eben der Aufsatz von Strawson findet, plus eine Reihe von Leuten, die sagen, das ist kompletter Blödsinn, über Leute, die sagen, naja, darüber sollte man mal nachdenken, bis zu totalen euphorischen Befürwortern des Panpsychismus, und ja, auch ein Buch, das irgendwie in letzter Zeit sozusagen diese Debatte ziemlich angeheizt hat. Das finden Sie, glaube ich, weder auf der Bibliothek noch finden Sie es auf der E-Learning-Plattform, weil ich da kein ganzes Buch draufstellen kann. Aber ja, wer sich dafür weiter interessiert, ist es nicht notwendig. In den anderen empfohlenen Lektüren ist es, haben Sie eh genug zu lesen eigentlich. Zu den Referaten nochmal, überlegen Sie sich bitte, wer bis zum nächsten Mal, wer ein Referat gern machen würde. Wie gesagt, er spart sich das Exposé, wir können das Referat ein bisschen durchbesprechen, falls Sie Fragen haben. Sie sollen das Thema in ca. 20 Minuten präsentieren. Frei präsentieren, Sie können dazu den Beamer verwenden, Sie brauchen aber keinen Beamer verwenden, Sie können auch einfach Ihr Referat so vorbereiten, dass Sie vorlesen, wer nicht frei sprechen will. Freie Präsentation im Wesentlichen zielt darauf ab, dass Sie sozusagen den Text frei aufbereiten, also sprich nicht den Text einfach sozusagen in einer Kurzform abschreiben und dann in der Komplexität des Textes es den anderen Leuten präsentieren, sondern dass Sie sich anschauen, wo liegen die zentralen Argumente, wie baut sich der Text auf, worauf zielt der Autor ab, und das irgendwie versuchen, in eigenen Worten irgendwie zur Sprache zu bringen. Damit zusammenhängend die Ausarbeitung eines Thesenpapiers einseitig oder zweiseitig, einseitig oder zweiseitig, wo Sie einfach nur die wesentlichen Argumente kurz darstellen. Gary sagt das, Chalmers sagt das, das ist ein Problem und so weiter. Und vielleicht das Thesenblatt schließen mit einer persönlichen Stellungnahme, wo Sie sozusagen die Problematik verortet sehen oder wo Sie sozusagen sagen würden, das halten Sie für schwierig, sozusagen als Teaser für die als Teaser für die Diskussion, die dann darauf folgen soll. Weil ich habe das so vorgestellt, es war bis jetzt immer so gemacht, jemand stellt ein Referat vor 20 Minuten, wenn das frei ist oder wenn Sie sich dazu was einfallen lassen, wie eine interessante Präsentation dazu, dann ist das immer recht anregend, und wenn man konkret sozusagen die Argumente präsentiert und eine persönliche Stellungnahme dazu abgibt, regt das zumeist die Zuhörerinnen an, sich zu denken, das ist ein Blödsinn oder damit bin ich sozusagen nicht einverstanden, und dann entsteht sozusagen immer eine gute Diskussion. Wir werden nichtsdestotrotz im Anschluss an das Referat, wenn wir diskutieren, immer wieder auch am Text arbeiten und auch versuchen, sozusagen noch einmal über Passagen des Textes, über wesentliche Passagen des Textes zu sprechen, die ich für wichtig halte oder auch die Sie für wichtig halten, wenn Sie noch Bemerkungen haben. Genau, und das Ganze bis spätestens Dienstag vor dem Referat, weil Sie sollen ja am Mittwoch, spätestens zum Mittag, das Thesenblatt auf diese E-Learning-Plattform hochladen, damit sich die Kolleginnen dann gegebenenfalls bis zum nächsten Mal runterladen können. Genau, wer das Referat übernimmt, der spart sich die Abgabe eines Exposés. Haben Sie dazu Fragen zum Referat? War das in etwa klar? Ist das okay für Sie? Okay.
Ich habe eine allgemeine Frage. Kann man die Verbindung zum Pantheismus sehen zu der Diskussion als historische Grundlage oder in der
allgemeinen? Auch, ja. Ich meine, wenn man vom Panpsychismus spricht, dann wird als historischer Vertreter auch oft Spinoza herangezogen. Und das problematisch finde ich es aus dem Grund immer nur, weil ich eigentlich so den Begriff Theos vermeiden möchte, weil das, weil der eben einfach so viele Bezüge zu Glauben, Religion, weiß Gott was, mitspielen, die eigentlich der Diskussion abträglich sind. Und ich glaube, wenn man sich auf Panpsychismus oder eine andere sozusagen Gruppe spricht, also die von Whitehead kommt vor allem, spricht von Pan-Experientialism, er spricht Pan-Experientialismus, die wollen sogar das Wort Psyche vermeiden, weil sie meinen, Psyche, das hat schon so eine lange Tradition, das spielt schon in den Griechen mit, das ist die Seele und die hat irgendwie nichts mit dem Geist zu tun und wir haben eine Seele und wir haben einen Geist und der Geist ist das Rationale und die Seele ist irgendwie so das emotionale Zentrum, weiß Gott, was es da für sozusagen Ansichten gibt und aus dem meinen sie Psyche, das bezeichnet auch so etwas Selbstständiges, so etwas wie Selbstbewusstsein und sozusagen höherstufige Selbstbezüge und kognitive Fähigkeiten tun wir uns schwer, zum Beispiel niederstufigeren Organismen zuzusprechen, obwohl wir ihnen zugestehen würden, die hätten vielleicht irgendwie so eine Form von Erleben, aber wir würden sagen, sie haben keine Sprache, sie haben kein Selbstbewusstsein, sie haben keine höheren kognitiven Fähigkeiten, wie wir sie haben, ja. Und deswegen Pan-Experientialismus, weil es mehr sozusagen auf diese Erlebnisdimension abzielt und weniger auf und weniger sozusagen diesen ganzen Wust an Bezügen, der in dem Wort Psyche drin liegt, mitzieht. Und noch viel weniger eben dann Theismus, wo man dann sagen muss, okay, was verstehe ich unter Theos, was ist der Gott, was heißt das, Gott ist in allen Dingen, was ist überhaupt Gott, ist das der alte Mann mit dem Bart, der die Welt bastelt, oder können wir uns das doch nicht so vorstellen, oder das ist, oder von welchem Gott sprechen wir? Sprechen wir vom christlichen Gott oder sprechen wir sozusagen von den Göttern im Hinduismus oder genau, das ist einfach die Problematik und deswegen würde ich das eher sozusagen ein bisschen wegkappen, aber in der Tradition würde ich sagen, die Leute, die einen Pantheismus vertreten hätten, wären auch in der Regel sozusagen Kandidaten als historische Vertreter für den Panpsychismus oder Panexperientalismus herangezogen zu werden. Okay. Dann noch kurz sozusagen zu dieser E-Learning-Plattform, so schaut das aus. Also wenn Sie das aufmachen und sich anmelden, dann sehen Sie das. Ich habe Ihnen da einen Ordner mit allen Texten zur Lehrveranstaltung eingerichtet. Da finden Sie sozusagen alle PDFs der Texte, die gelesen werden sollen, und einen Ordner mit einem zusätzlichen Unterordner sozusagen mit der empfohlenen Zusatzlektüre. Das sind eben diese drei Aufsätze von Scrivener, vom Nagel und vom noch eines drinnen. Genau, die ich Ihnen dazu gegeben habe. Außerdem finden Sie unter alle Texte zur Lehrveranstaltung auch noch dieses Übersichtsblatt extra. Ich glaube, Sie haben noch keines. Also jeder, der noch keinen, der später gekommen ist, ein Übersichtsblatt haben will, ich habe da noch welchen. Wenn Sie dann eben die Handouts für die Referate hochladen, ist das der Ordner. Da können Sie es hochladen, da kann es auch jeder von Ihnen dann runterladen. Also das heißt, vor jeder Stunde sollten Sie einmal in diesen Ordner kurz reingeschaut haben und sich das Thesenpapier runtergeladen haben zur jeweiligen Stunde. Und da ist der Ordner für die Abgabe der Seminararbeit. Wenn Sie da einen Text raufladen, dann wird der Text lediglich von Ihnen hochgeladen und wenn jemand anders einen Text hochlädt, dann sieht er nicht, welche Arbeit da gerade drauf ist. Und sozusagen, wenn Sie da etwas abgeben, dann kann das niemand anderer runterladen außer mir. Und kann auch niemand anderer einsehen außer mir. Und bei den Handouts ist es so, dass jeder da zugreifen kann und hochladen kann. So habe ich zumindest verstanden. Also ich erkläre es Ihnen noch, wahrscheinlich kennen Sie das eh alles, aber genau. Und genau, das ist der Ordner, da finden Sie alle Texte sozusagen. Das ist die Einteilung, das ist die Zusatzlektüre. Okay. Das war's zunächst für heute. Warten Sie noch einen Moment. Jetzt muss ich noch, ja, so obligatorische Foto machen. Der Kollege hat mich eh gefragt, ob ich sozusagen das da, diese PowerPoint-Ding da als PDF hochladen kann. Ich muss mir es nochmal durchlesen, aber ich glaube, das geht durchaus, dass ich Ihnen das einfach online stelle. Da finden Sie dann diese Fragen und so weiter. Vorher habe ich eigentlich nur was zu den Zeugnismodalitäten gehabt und ich glaube, Sie kennen die Modalitäten schon aus einer anderen Lehrveranstaltung. Nicht? Ich glaube, Sie waren schon mal bei mir. Ja. Ja, genau, deswegen ist es immer das Gleiche, also diese Anwesenheit und dass man genau eine Seminararbeit abgibt, das steht auch auf diesem Zettel oben. Die können sich dann bei mir holen, da stehen hinten die Kriterien und mehr habe ich eigentlich nicht gesagt, wenn es nächste Woche eine kurze Vorstellung gibt. So, jetzt müssen Sie nochmal alle lächeln. Gut. Super, danke. Dann bis zum nächsten Mal.